jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
Thomas Hitzlsperger ist einer der wenigen Fußballer, die ihre Homosexualität öffentlich bekannt gemacht haben. Schwulsein in der Welt des Fußballs ist aber auch 10 Jahre nach seinem Coming-out 2014 noch immer ein Tabu. In seinem neuen Buch mit dem Titel Mutproben erzählt Thomas Hitzlsperger von seiner Karriere als Profifußballer, aber auch über den Weg zu seinem Outing. In unserer aktuellen Folge spricht der 52-fache deutsche Nationalspieler über die Ängste vor dem Coming-out, über homophobe Fangesänge und darüber, dass sich nach ihm noch kein aktiver Spitzenfußballer geoutet hat. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Virtuell bei mir im Studio ist jetzt Thomas Hitzlsperger. Hallo Thomas.
Hallo, servus.
Wir könnten jetzt über vieles sprechen. Wir könnten über den Aufstieg des VfB Stuttgart sprechen, über die Probleme beim FC Bayern. Beide Teams kennen Sie sehr gut. Sie haben in der Premier League gespielt, Sie haben in der deutschen Bundesliga gespielt, sind 52-facher Nationalspieler. Sie haben 2007 ein Tor geschossen, das dem VfB Stuttgart dann im Endeffekt die Meisterschaft beschert hat. Aber die halbe Welt kennt Sie als den geouteten Ex-Fußballer. Wollten Sie das so?
Naja, das wusste ich ja vorher nicht, als was mich dann die Welt oder die Fußballwelt in Erinnerung hat. Ich stelle schon im Alltag fest, dass mich die meisten Menschen noch auf Fußball ansprechen, auf Tor, das Sie gerade erwähnt haben für den VfB Stuttgart oder die Meisterschaft, auf Länderspiele. Aber richtig ist auch, dass mich immer wieder Leute ansprechen und sagen, danke, dass du dich geoutet hast, danke, dass du dich so einsetzt für die Community. Und ehrlich gesagt, ist es für mich ein großes Glück, dass ich damit auch so in Verbindung gebracht werde und Leuten helfen konnte.
Mhm. Es war ja ein Interview in der Zeit, am 8. Jänner 2014 ist das erschienen. Vielleicht nehmen Sie uns kurz mit in die Gefühle, wie es Ihnen damals gegangen ist, kurz bevor oder kurz nachdem dieses Interview dann die Welt erblickt hat.
Also ich war schon angespannt, aber auch positiv gestimmt. Ich war sehr gut vorbereitet. Mir war schon klar, dass als ehemaliger deutscher Nationalspieler dieses Thema in der Presse immer wieder auch da war, dass es Interesse daran gab an schwulen Fußballern. Wer sind die denn? Und ich bin dann quasi in die Öffentlichkeit gegangen und deswegen habe ich gedacht, das war der richtige Zeitpunkt. Ich wollte einfach mal die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, ein Stück weit verändern. Ich wollte neue Argumente in die Diskussion bringen und halt dem Ganzen ein Gesicht geben, weil bis dahin gab es halt ganz wenige, die sich den Schritt getraut haben. Und manchmal war ich schon auch genervt von diesen üblichen Plattitüden, die damit in Verbindung gebracht wurden. Und hoffentlich habe ich in den letzten 10 Jahren die Diskussion bereichert.
Sie haben gerade vom richtigen Zeitpunkt gesprochen. Sie beschreiben ja auch in Ihrem neuen Buch, dass Sie den Schritt schon mal wagen wollten als aktiver Spieler. Ich glaube, das war 1 bis 2 Jahre davor. Mhm. Warum haben Sie das dann doch nicht gemacht?
Naja, es war dann irgendwie, dachte ich mir, jetzt ist der Zeitpunkt richtig, ich spiele noch. Ich war damals in Wolfsburg und wollte das unbedingt machen, weil mir schon auch klar war, dass es eine große Dimension hätte. Und ich wollte auch wissen, wie geht's mir dann, geht's mir danach besser? Wie reagieren die Mannschaftskollegen, die Presse, die Fans? Aber die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das hält's dann vielleicht nicht aus. Und ich habe auch mit einem Medienanwalt gesprochen und der hat mir dann schon klar abgeraten. Da sagt sie, sie sind nicht in der Verfassung, das halten sie nicht aus, diesen medialen Druck, lassen sie das bleiben. Und dann bin ich eingeknickt und habe mir gedacht, der wird schon wissen, was er sagt. Und habe dann noch mit knapp 2 Jahre gewartet.
Also Sie haben jetzt das Wort Druck erwähnt, dass das quasi Druck erzeugt oder erzeugen würde, wenn man so eine große Meldung quasi, die vielleicht 2014 und jetzt insbesondere 2024 gar nicht mehr so eine große Meldung sein sollte wahrscheinlich, dass das Druck erzeugt. Aber erzeugt dieses Verstecken und dieses Verschleiern nicht auch Druck?
Genau zu der Erkenntnis bin ich ja gekommen. Es war irgendwann dann der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, das ist ja noch viel unangenehmer, jetzt den Rest meines Lebens so zu tun, als wäre ich heterosexuell und muss mich eben verstecken. Und dann dachte ich, das kann nicht die Lösung sein. Dieser Moment oder diese Phase, wo die Leute vielleicht sich darüber auslassen und über mich urteilen, kann nicht so schlimm sein, als den Rest meines Lebens mit so einer Lüge rumzulaufen. Mhm. Und heute berichte ich auch oft darüber, dass das Leben seither wirklich super verlaufen ist. Ich kriege viel Zuspruch und die Sorgen und Ängste, die ich damals hatte, die sind gar nicht Wahrheit geworden. Und
welche
so,
Sorgen hatten Sie denn?
Naja, vor Ausgrenzung, vor Diskriminierung, vor Beleidigungen. Das, was ja heutzutage schon noch passiert. Ich sage nur, in meinem Fall konkret ist es ausgeblieben. Und da kann ich von Glück sprechen. Meine Familie ist großartig, mein Freundeskreis. Und auch in der Öffentlichkeit habe ich da wenig Probleme, bis gar keine.
Das heißt, es war dann schon eine Erleichterung, als das dann raus war?
Ja, das Wichtigste war halt, mit der Familie zu sprechen im Vorfeld. Das ist immer die größte Erleichterung. Und dann öffentlich der Zuspruch und alles, was dann kam, das war schon auch ein tolles Gefühl, ja.
Sie haben auch gesagt, Sie wollten für andere etwas bewirken und ändern, wie darüber gesprochen wird. Was wollten Sie bewirken? Also, dass jemand anderer sich vielleicht leichter tut, wenn er oder sie sich als homosexuell outen?
Ja, ich wollte schon Vorbild sein, aber erstmals für mich klar machen, liebe Leute, Vorurteile, die in Verbindung gebracht werden mit homosexuellen Menschen, dass sie nicht immer zutreffen. Ich wollte klar machen, dass man auch ein sehr guter Fußballspieler sein kann. Und das war mir wichtig. Und was dann danach kommt, das war für mich nicht abzuschätzen. Aber nochmals, ich kann ein sehr positives Fazit ziehen.
Was glauben Sie, warum dann doch jetzt in diesen 10 Jahren, wo Sie schon als sehr bekannter, sehr guter Fußballer, der als schwul geoutet ist, immer wieder im TV und in den Medien zu sehen ist, warum es jetzt immer noch keinen schwul geouteten Spitzenfußballer aktiven gibt?
Es ist gar nicht so leicht, das zu beantworten, weil man muss ja die Leute fragen, die sich noch nicht getraut haben. Und die sagen ja nichts. Weil ich kann nur über meine Geschichte berichten. Ich kann über meine damaligen Sorgen und Ängste berichten. Aber das ist halt nur eine Sicht auf die Dinge. Ansonsten kann ich nur spekulieren. Das ist auch nicht immer zielführend. Ich würde mir wünschen, dass es mehr gibt, die aus ihren Erlebnissen und Erfahrungen berichten. Aber bisher wird man da enttäuscht. Es gibt nur ganz wenige geoutete Fußballer. Und deren Geschichten kann man sich anhören und meine noch. Aber ansonsten kennen wir halt weniger.
Ein Argument ist ja, dass im Männerfußball eine gewisse Kultur herrscht, die es vielleicht LGBTQ-Menschen schwer macht, ihr Leben, wie sie lieben, öffentlich darzustellen. In Österreich hat es zum Beispiel vergangenes Wochenende nach dem immer sehr aufgeheizten Wiener Derby diese Szenen gegeben, wo Spieler gemeinsam mit den Fans sich zu homophoben Gesängen, die es auch schon sehr lange gibt, hinreißen haben lassen. Denken Sie, dass es eben so eine gewisse Kultur gibt, die den Männerfußball umgibt, die es einem schwer macht, so solche Outings zu machen?
Ja, ich versuche schon auch zu sagen, dass es kein exklusives Problem ist des Männerfußballs, sondern auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen sich Männer immer noch schwer tun, offen darüber zu sprechen, wie sie empfinden. Und man muss ja auch sagen, im Männerfußball geht es in erster Linie darum, dass man Fußball spielt und dass man alles dafür tut, zu gewinnen. Aber wie Sie jetzt auch angesprochen haben, wie es in Wien jetzt neulich der Fall war, dass sich die Spieler oder auch Fans dazu hinreißen lassen, einfach unbedachte Äußerungen zu tätigen. Manchmal würde ich sagen, ist es immer noch so selbstverständlich. Und ich weiß nicht, ob sich jetzt alle entschuldigt haben, aber ich habe gehört, dass sich auch der eine oder andere entschuldigt hat. Zumindest ist die Erkenntnis da, dass es falsch war. Das ist ja schon mal ganz gut. Und das bedeutet aber auch, dass man immer wieder daran appelliert, dass halt die Sprache so wichtig ist, dass man nicht einfach irgendwas so weiterplappert, weil man das immer so gemacht hat. Wenn das verletzend ist, dann muss man das halt ansprechen. Und ich glaube, auf dem Weg befinden wir uns. Nicht jeder, der sowas sagt, ist per se homophob und grenzt Menschen aus, sondern manche denken schlicht und ergreifend nicht nach, bevor sie reden. Das Gute ist, wenn sie es hinterher erkennen und sich dafür entschuldigen und ich glaube, oder um Entschuldigung bitten. Und ich glaube, dass das ja schon mal ganz, ganz in Ordnung ist.
Sie haben jetzt die Sprache angesprochen. Also schwul war lange und ist zum Teil noch im Fußball so ein schwuler Pass oder so, dass das halt als schlechtes Eigenschaftswort verwendet wird. Haben Sie das selber auch mal verwendet, glauben Sie, in Ihrer Vergangenheit?
Boah, das weiß ich nicht. Also ich kann das nicht ausschließen, weil ich ja auch die Gruppendynamik verstehe. Und ich glaube, gerade als ich aufgewachsen bin, habe ich es ja genauso miterlebt. Und man sagt es, es wird negativ konnotiert. Und wenn man dazugehören will, dann plappert man das nach. Und heute bin ich natürlich an einem anderen Punkt in meinem Leben und versuche, Leute daran zu erinnern, dass es halt eben verletzend sein kann. Und nicht jeder hört da drauf, aber man braucht Geduld und Ausdauer, um die Dinge zu verändern zum Positiven. Und das ist auch ein Teil meiner Aufgabe.
Haben Sie die Hoffnung, dass das Thema Homosexualität im Fußball, im Sport, aber überhaupt in der Gesellschaft irgendwann einmal egal oder belanglos wird, also dass es nicht mehr so ein großes Ding ist, wenn jemand sagt, ja, ich liebe halt Männer? Oder fürchten Sie angesichts auch der politischen Entwicklungen jetzt in Europa, dass doch wieder ein Rückschritt bevorstehen könnte?
Einerseits glaube ich schon, dass es zusehends uninteressanter wird, ob jetzt jemand hetero oder homosexuell ist. Das schon, es wird jetzt lange drüber schon gesprochen. Aber was nie uninteressant wird, ist, was bedeutet es, Teil einer Minderheit zu sein? Und davor möchte ich auch warnen, dass halt Minderheiten, wenn sich die Dinge so weiterentwickeln, diskriminiert werden, wenn es ganz normal ist und das keine Konsequenzen mehr hat. Und wir reden ja hier über Homosexualität, aber es betrifft alle Minderheiten. Und das ist für mich besorgniserregend, wenn wir irgendwann wieder an einem Punkt sind, wo das zulässig ist, wo das nicht sanktioniert wird. Davor müssen wir wirklich auch Acht geben, ob das jetzt die Hautfarbe betrifft, die Religion oder sonst was. Und bei der Religion, das erleben wir auch aktuell. Also es ist schon sehr, sehr schwierig momentan in der Zeit, in der wir uns befinden. Und da braucht es halt viele Menschen, die sich dagegen wehren, die dagegen aufstehen. Denn sonst werden es Minderheiten in Zukunft wieder schwerer haben, ja.
Thomas Hitzelsberger, vielen Dank für den Besuch virtuell bei uns im Studio.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Und von mir noch einmal der Hinweis, das Buch Mutproben ist im Kiwi Verlag erschienen. Ab heute könnt ihr es in der Buchhandlung eures Vertrauens erhalten. Ich sage danke für das Interesse und danke fürs Zuhören. Danke auch an Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Bis nächste Woche. Baba!